ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider. Heute habe ich eine Frau zu Gast, die zu denen gehört, die bei anderen Leuten die Schuhe auszieht. Die die erste in ihrer Familie war, die Abitur gemacht hat. Und die zu den Scheffeln gehört, die Schreien ganz schlimm und Humor ganz wichtig finden. So wie ich, das finde ich ganz schön schon mal. Vor allem ist ihr aber das Unmögliche gelungen. Sie hat es geschafft, bei einer der bekanntesten Frauenzeitschriften Deutschlands auf die legendäre und bis dahin einzige Gründungschefredakteurin zu folgen und nicht, wie das dann meistens in so einer Situation passiert, in einer Übergangssituation, könnte man fast sagen, dann nach 3-4 Jahren wieder zu verschwinden. Sie ist geblieben und sie ist jetzt seit 18 Jahren Chefredakteurin der Bild der Frau. Und sie wirkt, und ich habe mit vielen gesprochen, die sie besser kennen als ich, sie wirkt so, als könnte sie das nochmal so lange machen. Sie wird es nicht ganz so lange machen, wahrscheinlich, weil das dann schon, ohne zu viel zu verraten, glaube ich, über dem Rentenalter hinaus wäre. Ich freue mich sehr auf Sandra Immor. Liebe Sandra, großartig, dass du hier bist. Es stimmt tatsächlich, Bild der Frau gibt es seit 42 Jahren. Aber es gibt erst 2 Chefredakteurinnen.
Mhm. Ja. Erstmal, ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Bild der Frau gibt es seit dem 14. März 1983. Gründungschefredakteurin hast du schon genannt, Andrea Zangemeister. Und ich darf die 2. Chefredakteurin dieses wunderbaren Titels sein.
Und wir müssen sagen, damit das gleich vorab einmal gesagt wurde, die Bild der Frau gehört wie das Hamburger Abendblatt zum großen Reich der Funke Mediengruppe. Nicht, dass einer sagt dir irgendwie, Mensch, ihr beide steckt da unter einem Hut und so. Ja, das tun wir in gewisser Weise. Aber tatsächlich haben wir so viel gar nicht, Zeitschriften und Zeitungen haben so viel gar nicht miteinander zu tun. Außer, dass wir uns gegenseitig lesen und manchmal auf dem Flur treffen. Das kann man, glaube ich, sagen. Mhm.
Ne? Fahrstuhl ist auch dabei.
Du bist heute hier unter anderem, weil in dir etwas, dir ist etwas eingefallen. Du hast etwas gegründet als Chefredakteurin, was in dieser Woche wieder eine Rolle spielt, nämlich die Goldene Bild der Frau. Die wird in Hamburg in dieser Woche zum 17.
Wir verleihen die Goldene Bild der Frau im Hamburger Stage Theater Neue Flora am 20. November zum 17. Mal.
Was war die Idee damals? Weil man denkt immer so, Preise gibt es doch so viele. Es gibt auch viele Preise, mit denen Frauen ausgezeichnet werden. Mhm. Was ist die Idee der Goldenen Bild der Frau gewesen?
Also den Preis gab es eben überhaupt noch nicht und der war überfällig. Und wir sind drauf gekommen, weil wir in der Zeitschrift auf unserem Portal natürlich immer über starke Frauen, tolle Frauen berichten, die Großartiges leisten und die auch mit einem eigenen Verein, einer Initiative, einem Social Startup anderen helfen, die Welt ein bisschen besser, schöner machen mit ihren tollen Ideen. Aber denen mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, Sichtbarkeit zu verschaffen, dafür zu sorgen, dass sie mehr Unterstützung und mehr Helfer kriegen, dafür haben wir die Goldene Bild der Frau erfunden und zeichnen jetzt die 97. Preisträgerin mit aus am 20.
Es sind immer mehrere Preisträger. Mhm. Wie kommt ihr auf die? Wie seid ihr am Anfang, als ihr damit angefangen habt, auf die gekommen? Habt ihr geguckt, das sind welche, über die wir berichtet haben, die müsste man unterstützen?
Genau. Man kommt im Grunde bei der täglichen Reporterinnenarbeit, stolpert man sozusagen über solche Frauen, dann gucken wir uns die Projekte nochmal genauer an, hinterfragen das alles. Und dann müssen wir uns nächtelang auf 5 einigen, die dann die Goldene Bild der Frau bekommen.
Wir ist eine Jury oder am Ende du
also
allein?
Nee. Bin ich nicht allein, um Gottes Willen, man ist nie irgendwas allein. Lange Jahre war es wirklich die Redaktion von Bild der Frau und wir haben jetzt vor einem guten Jahr einen Verein gegründet, Goldene Bild der Frau hilft e.V. Und dieser Verein zeichnet oder wählt jetzt die Preisträgerin aus. Grundlage ist aber natürlich immer noch Recherche in der Redaktion.
Das heißt tatsächlich, also kommt jemand, eine Reporterin von der Reportage wieder und sagt, da ist etwas, das könnte sich eignen dafür. Kann man auch Vorschläge machen?
Es kommen auch Vorschläge, aber wir behalten uns eigentlich vor, es selber dann auszuwählen. Sonst hast du am Ende 5-mal Tierschutz oder 4-mal Brunnenbau in Afrika und wir gucken so ein bisschen, dass es abwechslungsreich ist, dass wir das verschiedenste Engagement auszeichnen. Das ist wirklich alles dabei. Armutsbekämpfung, Hilfe für Kranke, Integration, Inklusion, Klimaschutz, alles, was man sich vorstellen kann.
Und es sind immer, ich war bei vielen dieser Preisverleihungen dabei, man braucht tatsächlich sowas, mindestens starke Nerven. Es rührt einen eigentlich immer unglaublich an und ich frage mich immer, wäre es nicht immer schön, zwischendrin einfach so eine Geschichte zu haben, die einfach nur fröhlich ist, eine Frau, die eine große Karriere gemacht hat, die ein tolles Unternehmen gegründet hat, oder ist das automatisch ausgeschlossen?
Wichtig ist uns, in Anführungszeichen, dass es ganz normale Frauen sind. Mhm. Schon prominente Frauen haben ja oft schon eine Sichtbarkeit. Wir wollen eben die ins Rampenlicht rücken und ins Licht stellen, die das noch nicht haben. Und wir lachen aber auch sehr viel bei den Preisverleihungen. Es ist jetzt nicht so eine Todärzteveranstaltung, wo du die Taschentücher nur brauchst, weil du Trauertränen vergießt, sondern es ist oft auch wirklich heiter.
Und es hat so eine Tradition schon in einer Phase, in einer Zeit, wo ja ganz viele Preisverleihungen verschwunden sind.
Ja, das ist richtig.
Ich habe das Gefühl, eure wird immer größer. Von Anfang an moderiert diese Preisverleihung Kai Pflaume. Mhm, warum? Man könnte ja sagen, eine Preisverleihung für Frauen, über Frauen. Es ist noch nie ein Mann ausgezeichnet worden. Nein, es darf nicht.
Ein einziger. Wir haben immer einmal jedes Jahr einen Sonderpreis dabei. Mhm. Und da gab es einmal Herbert Pinnecke, der diesen Sonderpreis gewonnen hat, weil er ein ganz tolles Sportprojekt gegründet hat und mit krebserkrankten Frauen Drachenboot fährt. Mhm. Das ist auch eine tolle Geschichte.
Stimmt,
das
war ich dabei,
der
genau.
Einzige Mann.
Der einzige Mann. Mhm. Warum Kai Pflaume? Warum die ganze Zeit Kai? Warum nicht Barbara Schöneberger, die normalerweise solche Sachen moderiert?
Wir haben Kai Pflaume, oder ich habe ihn persönlich damals gefragt, da hat er sogar noch Nur die Liebe zählt moderiert, glaube ich, als es losging 2006. Und er war sofort angetan und hat sofort Ja gesagt und ist dem Ganzen treu geblieben, weil das ein Mensch ist, der sich wirklich für die Leute interessiert. Mhm. Und das ist auch nicht so, dass Kai Pflaume am Vorabend der Gala mal kurz in der Redaktion vorbeikommt oder im Theater und sich erkundigt, was macht ihr denn da dieses Mal? Sondern der ist von Anfang an dabei. Der weiß, welche Kandidatinnen in der Auswahl sind, der spricht mit, der lernt alle lange vor der Gala beim großen Gabo-Shooting kennen, wo wir dann die Plakatkampagne fotografieren, die bundesweit zu sehen ist, monatelang. Und fragt ständig nach, hakt nach. Du kannst ihn nachts aufwecken und der kennt jede dieser 97 Preisträgerinnen. Und
wow.
Wüsste ich jetzt nicht, warum wir davon Abschied nehmen sollten.
Kannst du ihm mal, du siehst ihn ja jetzt wieder, kannst du ihm ganz liebe Grüße von mir bestellen. Er hatte mir mal zugesagt, in diesen Podcast zu kommen.
Das meint er bestimmt.
Und ich bin mir nicht mehr ganz, also es ist nicht ganz so lange her wie die erste Goldene Bild der Frau, aber es ist schon, vielleicht hat er Lust, vielleicht kannst du ihm sagen, so schlimm war es gar nicht. Mhm. Und lebt er eigentlich in Hamburg? Nee, man hat immer das Gefühl.
Nee, lebt in München.
Lebt in München,
aber ja sehr viel in Hamburg, weil er für ein NDR aufzeichnet. Ist zum Beispiel, glaube ich, diese Woche in Hamburg. Wenn du dich an der Alster postierst, jetzt
und dann warte.
Könnte gut sein, dass er vorbeikommt.
Irgendwann kommt Markus Lanz vorbei und dann kommt Kai Pflaume vorbei. Markus Lanz war schon in diesem Podcast und hält bis heute ja den Rekord der Hörerinnen und Hörern. Und vielleicht kann Kai Pflaume den brechen, weil der hat sich ja auch in gewisser Weise immer wieder neu erfunden, muss man sagen. Irgendwie mit Ehrenpflaume, den plötzlich auch ganz junge Leute hören. Neu erfunden ist ein gutes Stichwort, weil wenn man 18 Jahre Chefredakteurin eines solchen Titels wie Bild der Frau ist, der tatsächlich der größte, bekannteste Titel ist in Deutschland, Frauentitel, immer in der Konkurrenz mit ist es so ein bisschen so, wenn ihr Bayern München seid, wer ist euer Borussia Dortmund oder Bayer Leverkusen? Brigitte?
Brigitte ist ja ein 14-tägiger Titel.
Okay.
Wir unterscheiden uns da in den verschiedenen Segmenten. Da wäre jetzt eigentlich die Tina vom Bauer Verlag die Nummer 2.
Tatsächlich, okay. Mhm.
Aber seit ihrer Gründung, 14.03.83, habe ich schon gesagt, ist Bild der Frau die unangefochtene Nummer 1 unter den Frauenzeitschriften. Und das sind in Deutschland, also ich weiß nicht, als ich irgendwann mal vor 10 Jahren gezählt habe, waren es Hunderte, jetzt sind es glaube ich noch 200 Frauenzeitschriften, gibt es immer noch.
Ja, man kann das erkennen, wenn man am Supermarktregal ist. Und ich frage mich dann immer, wenn dann die Bild der Frau erscheint, wie ist das dann? Gibt es dann sozusagen die klassische Bild der Frau-Leserin, die dann weiß, Erscheinungstag, neue Bild der Frau, ich gehe hin und hole mir das? Oder sind es Abonnentinnen? Oder ist es tatsächlich so, dass ihr versuchen müsst, jedes Mal die Leserinnen, sind es ausschließlich Leserinnen, eigentlich sind auch Männer.
Nein, es gibt auch Männer, aber die lesen mit. Sie bringen die Zeitschrift mit vom Einkauf.
Genau, aber wie ist es bei uns, in der Printausgabe 80% sind Abonnenten, bei euch?
Es ist ein ganz bunter Mix und es sind so 10% Abonnenten. Das heißt, wir müssen tatsächlich, natürlich gibt es Stammleserinnen, die auch bei jedem Wochenend-Supermarkt-Einkauf am Freitag halt ihre Bild der Frau mitnehmen. Aber es gibt auch sehr viele, die man jede Woche neu überzeugen muss. Es gibt viele Wechselleserinnen, die Modus und Modus probieren und da gilt es halt, möglichst viele abzuholen und zu begeistern.
Und da muss man, habe ich nur mal gesehen, als ich das mal aus Interesse beobachtet habe, muss man aufpassen, weil es gibt, also es gibt viele Titelbilder, die zumindest versuchen, so auszusehen wie ihr.
Das Einstellungsvoraussetzung bei Bild der Frau ist, dass du mitsortierst. Was heißt Zeitschriftenregal, dass du guckst, dass Bild der Frau wirklich da die richtige Position hat und nicht irgendein Plagiat. Davon gibt es seit 2003 halt sehr, sehr viele.
Die dann auch so einen roten...
Die haben auch einen roten Karton um links. Und heißen dann aber nicht Bild der Frau, sondern Welt der Frau, Elo der Frau, Spaß der Frau, irgendwas der Frau. Und versuchen, den Look zu kopieren. Aber mehr kannst du auch nicht kopieren. Also wenn du da einmal reinguckst, hast du schnell begriffen, wo du bist.
Habt ihr eigentlich, kriegt ihr, weil ihr der Marktführer seid, dann automatisch auch immer den besten Regalplatz, der wahrscheinlich so in Augenhöhe, wahrscheinlich auch nicht in meiner Augenhöhe ist, sondern einen da drunter? Also weil ich ein bisschen größer bin, also mir so für 1,70 bis 1,80 schätze ich mal. Mhm. Auf der Augenhöhe dann links, rechts, mittig. Wo ist der beste Platz auf so einem Regal?
Das ist die erste im Regal.
Okay.
Auf Augenhöhe. Und das natürlich versuchen wir das. Gelingt meistens, aber heutzutage auch nicht mehr immer. Du weißt ja, wie es so in den Zeitschriftenregalen aussieht, in den Supermärkten gerade.
Und du hast angefangen, du warst ja nicht gleich Chefredakteurin, sondern du bist, glaube ich, 1993 hast du bei der...
Bild der Frau? Bei Bild der Frau 94.
94.
Und bin dann da so als Jungredakteurin angefangen, bin dann Chefreporterin geworden, stellvertretende Chefredakteurin, Stellvertreterin der Chefredakteurin und darf jetzt eben seit 18 Jahren dieses tolle Team führen.
Das ist... Wolltest du immer zu einer Frauenzeitschrift?
Ich komme von einer Tageszeitung. Das hat mir da auch total gut gefallen. Das ist dann passiert und dann wollte ich auch nicht mehr weg. Es macht schon Spaß.
Klar ist, da muss man sagen, du kommst ursprünglich aus der... Nee, kommst aus Cuxhaven, oder nicht?
Nee, ich komme aus dem Landkreis Cuxhaven, okay. Und da aus einem kleinen Örtchen namens Lunestedt. Aber meine journalistische Laufbahn habe ich in Bremerhaven angefangen, weil das halt mittendrin ist im Landkreis Cuxhaven. Und da gibt es die große Tageszeitung, die Nordsee-Zeitung.
Stimmt.
Genau, du warst ja mal beim Weserkurier, glaube ich.
Genau, das war sozusagen Konkurrenz war das nicht, weil das ja so weit auseinander ist, aber das war sozusagen die nächstgrößere Zeitung. Ich frage danach, weil, als du bei der Bild der Frau angefangen hast, 1994, wie hoch die Printauflage da war?
Also da war sie auf jeden Fall noch deutlich über 1 Million.
Krass.
Wöchentlich.
Und also krass sage ich einfach, und heute...
ist sie nicht mehr über 1 Million,
ja.
Aber immer noch die größte Auflage und Reichweite, die eine Frauenzeitschrift in Deutschland haben kann. Da sind wir bei so 400.000 verkauften Heften pro Woche.
Und wie viele Leserinnen sind das? Weil das ist ein Unterschied zwischen...
Genau. Das sind 3,2 Millionen wow. Leserinnen und dann kommen noch ein kleiner Haufen Männer dazu.
Da fragt man sich ja, 3,2 Millionen Leserinnen, was ist noch darüber? Ich hatte neulich den Andreas Arnzen hier, den Geschäftsführer des Verlages, in dem die, jetzt sage ich es bestimmt wieder falsch, heißt es Apothekenumschau oder Apothekenumschau heißt es, nicht Rundschau.
Umschau
erscheint, die ja irgendwie 20 Millionen Leser hat, aber 3,2 Millionen.
Die kostet ja auch nichts.
Genau, aber 3,2 Millionen Leser für eine Kaufzeitschrift, was gibt's denn da noch so in der Region?
Nicht viel.
Nicht viel.
Ja. Nicht viel. Jetzt sind wir auch wahnsinnig stolz drauf und kämpfen wir jede Woche drum.
Und ist das so, man hat so das Gefühl, während in dem klassischen Nachrichtengeschäft, bei den Tageszeitungen, die Auflagen ja auch extrem runtergegangen sind. Ich kann es fürs Abendblatt sagen, als ich hier anfing, das sind nicht 18 Jahre, sondern fast 14, auch gar nicht so kurz.
Ja, auch Glückwunsch.
Auch gar nicht so. Ja, ist das, beglückwünscht man sich dann, ja, ist das ein Erfolg, so lange irgendwo Chefredakteur zu sein? Schon?
Also es so lange zu schaffen, also ich versuche ja jede Woche, wenn du dir die Bild der Frau wie ein großes Schiff vorstellst, die halt den Hafen runterzubringen mit dem Team. Und wenn einem das jede Woche gelingt, mit so vielen Käuferinnen und Leserinnen, ist man da natürlich stolz drauf.
Ich finde vor allen Dingen, und das haben mir die gesagt, mit denen ich über dich gesprochen habe, wenn einem das gelingt und man nicht den Eindruck hat, dass es diejenige in dem Fall dich langweilt, sondern die sagen zu mir, die mit dir zusammen sagen, das ist ein Phänomen, die wirkt, als hätte sie das jetzt, würde sie das jetzt erst seit ein paar Monaten machen. Nicht im Sinne von Unerfahrenheit, sondern im Sinne von, die hat so einen Spaß daran. Und das ist natürlich, eigentlich ist das der schönste Erfolg. Und man fragt sich natürlich, wie erhält man sich über 18 Jahre diese, ich sage Freude wie am ersten Tag ist wahrscheinlich auch übertrieben, aber diese Freude an der Arbeit.
Bisschen Routine kommt natürlich immer dazu, aber wie kann einen das langweilen? Jede Woche neue 86 leere Seiten zu haben, die man mit dem füllen darf, was Frauen gerade diese Woche interessiert. Das ist ja immer neu und anders. Es ist immer so dieselbe große Wundertüte in ihren Bereichen und Ressorts, logisch, ne? Also gefühlt ist für dich wahrscheinlich immer alle lieben Gulasch, Jeans trägt man heute so und einen Haufen Rezepte drin, aber es ist eben viel mehr. Und wir gucken jede Woche, was bewegt, ärgert, empört die Frau da draußen, die du überall triffst, an der Käsetheke, in der Arztpraxis, an der Bushaltestelle. Was interessiert die gerade? Und wie setze ich das, oder wie kläre ich auf, wie informiere ich, wie setze ich die Themen so um, dass es diese Woche spannend ist und da eben wieder 400.000 hinmarschieren und in ihren Einkaufskorb eine Bild der Frau legen. Und das ist total aufregend und spannend, nicht langweilig. Und dann kommt ja immer mehr dazu, auch wir werden natürlich digitaler. Mhm. Ist ja logisch.
Aber für dich selber, ich meine, das ist ja das Ding, dass man denkt, selbst Dinge, die einem große Freude machen. Ich erlebe das immer, wir sind einmal im Jahr immer in einem ganz tollen Hotel in Österreich zum Skifahren. Ich fahre aber nicht Ski und ich fahre nur dieses Hotel, weil das Essen da so toll ist. So. Mhm. Und nach 3 Tagen sage ich zu meiner Frau, ich könnte immer dieses Essen essen. Nach 6 Tagen sage ich auch noch, ab Tag 7 sage ich, jetzt reicht's allmählich so. Also ich finde, also irgendwann wird alles zur Routine, muss dann aufpassen, dass die Routine nicht überwiegt. Und man muss dann, finde ich, immer ja versuchen, sich irgendwie immer neu zu erfinden. Oder brauchtest du das gar nicht? Weil du sagst, jede Woche beginnt bei dich, für dich praktisch bei Null.
Ja, ist ja so. Es passiert ja ständig was Neues. Es gibt ja ständig neue Herausforderungen. Wir können ständig neue Dinge entwickeln und erfinden. Ob es jetzt eine goldene Bild der Frau ist, die ich umsetzen durfte, das ist ja auch alles andere als selbstverständlich in diesen wirtschaftlichen Zeiten. Oder ob es jetzt die Aktion Frauengesundheit ist, die wir seit 2 Jahren machen, wo wir für eine gendergerechte Medizin kämpfen. Du kannst ja immer wieder gucken und überlegen, was braucht es heute für Deutschlands Frauen?
Das ist stark. Goldene Bild der Frau habe ich vorhin vergessen zu fragen. Das sagten nämlich auch alle, sagten, naja, also sie ist eine, die das gern macht und die gern arbeitet und für die es diesen Begriff Work-Life-Balance nicht gibt. Du hast in dem Fragepunkt, den ich allen zuschicke, auch geschrieben, für dich ist Work auch Life und Life ist Work. Ich finde das eigentlich auch sehr sympathisch. Aber alle sagten, was sie gar nicht ist, ist so jemand, das hast du, glaube ich, auch tatsächlich auch in dem Fragebogen so geschrieben, die, also sie drängt sich jetzt nicht unbedingt, obwohl sie die Chefredakteurin ist, obwohl sie eine der dienstältesten Chefredakteuren Deutschlands ist, drängt sie sich nicht, und da gibt's andere bei Frauenzeitschriften, nicht in den Vordergrund, und so der große Auftritt ist nicht das, was sie nicht, das kann sie durchaus, aber es ist nicht das, was ihr am meisten Freude bringt. Kann man das so zusammenfassen?
Das kann man wunderbar so zusammenfassen.
Und wie geht das dann auf der Bühne mit Kai Pflaume? Weil du trittst jedes Mal da auf und hast ja natürlich eine tragende Rolle als Chefredakteurin.
Ja, aber das sehe ich ja nicht als, ich als Person trete irgendwo auf, sondern dafür trete ich halt die Idee und begrüße unsere Preisträgerin und erkläre nochmal die Idee hinterm Ganzen.
Okay.
Das ist, da geht's ja nicht um mich. Also da geht's ja wirklich um die, die da ausgezeichnet werden.
Bist du dann nicht aufgeregt?
Ich bin immer aufgeregt. Furchtbar.
Okay. Wir sind vorhin drauf gekommen, ist aber nicht eigentlich zu Ende bringen, den Gedanken, als es dann darum ging, wie kann man sowas so lange machen? Auflagenrückgang, Hamburger Abendblatt, 250.000, als ich hier anfing, 80.000 jetzt ungefähr. Und wenn man das so weiter sieht, sieht man, das geht immer weiter runter. Und dann schauen wir aber so ein bisschen fast schon neidisch auf euch, auf die Zeitschriften, weil man das Gefühl hat, da ist dieses Geschäft, diese Entwicklung nicht ganz so schnell. Und man hat den Eindruck, das könnte da irgendeines Tages stoppen. Und ich habe nie das Gefühl, dass sozusagen dieses Zeitschriftenregal eines Tages leer sein könnte, was das Zeitungsregal ja zum Teil schon ist in Hamburg. Also wo du sagst, wo immer weniger Zeitungen da liegen, ist das Gefühl richtig? Also rechnest du auch damit, dass Bild der Frau im Wesentlichen immer ein Geschäftsmodell sein wird, das auf Print basiert?
Es wird sicher nicht nur auf Print basieren, und es wird darauf ankommen, dass wir auch viele andere neue Ideen haben. E-Paper, Newsletter, Podcasts, Gestaltung des Bild der Frau.de-Auftritts, die gut vermarktbar sind und die Leute berühren und bewegen. Ich glaube aber, dass Frauenzeitschriften Relevanz behalten, weil wir anders sind und weil wir was anderes erfüllen als eine Tageszeitung. Bei euch geht es ja viel um Terminjournalismus, um News. Das habe ich halt mit einem schnellen Klick dann online fixer. Bei einer Frauenzeitschrift geht es ja auch ganz viel um Gefühl und um das Gefühl, dass ich da eine Sorte gedruckte Freundin habe, der ich vertrauen kann, auf die ich mich verlassen kann, mit der ich kochen kann, mit der ich kichern kann, mit der ich mich unterhaken kann, wenn es ernst wird. Und das ist Bild der Frau. Und ich glaube, dass es auch in 5 Jahren noch oder in 10 Jahren Frauen gibt, die sich gerne informieren, unterhalten lassen, die gerne lesen und nicht nur klicken. Und da bin ich da relativ zuversichtlich, dass es noch ein bisschen weitergeht.
Du hast vorhin gesagt, du musst sie immer wieder überzeugen, die Frauen hinzukommen, zum Kiosk, ja eigentlich nicht mehr, man kauft wahrscheinlich
vor allem Supermarkt.
Supermarkt, in den Supermarkt zu gehen und die Zeitung zu kaufen. Für welchen Preis eigentlich?
1,80.
Das ist tatsächlich
ja,
Günstig.
Unbedingt. Also andere würden für die tollen, exklusiven Inhalte 3,50
haben. Aber warum nimmt ihr nur 1,80?
Weil wir auch so ein bisschen wieder da wieder, solange wir können, an die Leserin denken, die schon inflationsgebeutelt genug ist.
Ein Euro, also ich möchte ja nicht sagen, was eine Tageszeitung kostet. Hüstel. Gut, da könnte man sagen, sind auch wahrscheinlich beschäftigen wir auch tatsächlich mehr Redakteurinnen und Redakteure schon. Aber 1,80 ist, scheint mir sehr, womit liegt ihr da? Seid ihr da so im
oberes Mittelfeld.
Okay. Das heißt, es gibt Frauenzeitschriften, die unter 1 Euro kosten noch?
Ja.
Die aber dann auch
gerade so. Gerade wenn wir uns in diesen Plagiatsbereichen begeben.
Und dann ist es aber alles abgeschrieben oder ausgedacht oder ist es dann?
Ja, ich will nicht schlecht über andere reden, aber ich kann nur sagen, bei uns ist alles mit Hand und Herz gemacht. Reporterinnen sind unterwegs, die Kuchen werden selber Probe gebacken in der Versuchsküche, die Mode wird selbst produziert und gestylt und darauf ist Verlass. Also wir schreiben nichts im Internet ab und wir bestellen auch nichts bei der KI.
Und dann ist aber die Mischung, also Titel und auf so einem Titel, was sind so Dinge, wo du sagst, das muss auf dem Titel, da wissen wir, das verkauft sich einfach sehr gut. Auch wenn wir es zum 10. oder 20. oder 100. Mal machen, gibt es wahrscheinlich ein paar Dinge, ne?
Ja, gesunde Ernährung, schlanke Ernährung, Gesundheit allgemein, Psychologie-Themen funktionieren gut. Ein beliebter Promi hilft immer. Also am Ende ist es bei Bild der Frau auch der Mix, ne? Also die bestmögliche Mischung. Und dann mixt halt Aktuelles dazu.
Ja. So Promis, welche sind Promis, wo du sagst, die funktionieren eigentlich? Gibt es so Promis, die immer funktionieren?
Das war früher mal so, das ist auch nicht mehr ganz und gar und unbedingt so. Es verkauft auch nie ein Prominenter ein Cover oder einen Titel. Also es hilft, wenn du da den richtigen dabei hast. Und im Moment, also eine Helene Fischer geht immer, klar. Okay. Giovanni Zarella ist auch sehr beliebt. Ein Kai Pflaume kannst du auf den Titel tun.
Aber immer nur als Beimischung. Es würde nie ein Mann auf den Titel kommen.
Nein. Also als Optik sowieso nicht. Nee, wir haben es einmal gemacht. Da hatten wir eine Studienreihe am Start, Männerbilder. Und da haben wir gedacht, sind wir mal wahnsinnig mutig und witzig und machen einen Mann auf dem Titel. Das haben wir dann aber auch beim Abverkauf direkt gemerkt.
Tatsächlich? Ja, also tatsächlich. Auch deutlich gemerkt?
Deutlich gemerkt.
Das ist interessant. Also das heißt, Frauen kaufen keine Zeitschriften, auf denen Männer sind. Aber Männer kaufen auch keine Zeitschriften, auf denen Männer sind. Da ist dann die Gender-Geschichte geht in eine andere Richtung da.
Naja, ich habe ja vorhin schon erzählt, es geht so ein bisschen um das Gefühl beste Freundin. Und du willst halt auf dem Cover, soll dir jemand entgegengucken, wo du dir vorstellen kannst, da gehe ich heute Abend ein Glas Wein mit trinken.
Gibt's da auch, sind das echte Frauen, das ist nicht KI?
Das sind echte
Frauen. Echte Frauen, aber Frauen, die aus irgendeinem, also die tatsächlich im Heft auch auftauchen? Nein.
Sehr, sehr, sehr selten. Also wenn es.
Also das sind letztendlich Models, die ausgesucht werden, nach welchem Kriterium?
Nach genau dem, dass sie sympathisch sind. Mega sympathisch, nicht mega schön.
Könnte man immer dieselbe Frau nehmen? Mit Barbara Schöneberger gab es eine Zeitschrift, wo immer Barbara...
Da stand auch Barbara oben drüber, genau. Ne, als Titel. Weiß ich nicht, haben wir noch nicht ausprobiert. Glaube ich nicht.
Weil dann die Abwechslung fehlen würde, wenn man sagen würde, immer also dasselbe.
Du willst ja nicht langweilen. Und nicht das Gefühl erwecken, am Zeitschriftenregal, das habe ich doch schon.
Das habe ich schon mal gesehen. Das Interessante ist ja bei euch, da beneide ich euch einerseits drum, andererseits frage ich mich, wie kriegt man das alles auf 86 Seiten? Dieser Mix. Also wir reden über das Käsekuchenrezept. Ich liebe auch Käsekuchen. Wir reden über Gesundheitstipps, wir reden über Schlankheitstipps und dann plötzlich ein Interview mit Olaf Scholz.
So ist ja das Leben, ne? Du hast einen Käsekuchen gebacken, du kümmerst dich um die neue Mode und du interessierst dich für Politik.
Wie wichtig ist Politik für euch in der Berichterstattung? Weil da muss man ja auch sagen, ohne jetzt, damit man nicht gleich zumindest nicht hochnäsig klingt, wir können jetzt genau sehen, was lesen die Leute bei uns so. Und zu behaupten, dass die Leute das Hamburger Abendblatt vor allen Dingen lesen wegen der Landespolitik, sie lesen es auch wegen der Landespolitik oder überhaupt wegen der Politik, das ist nicht, Politik an sich ist nichts, glaube ich, weiß gar nicht, bei welchem Format das so ist, dazu helfen würde, tatsächlich große Zahlen von Menschen anzulocken. Das sind immer andere Themen, aber es gehört eben halt auch dazu.
Es gehört zum Leben dazu.
Wie ist es bei euch Politik? Also wie häufig ist es jedes Heft irgendein politisches Thema?
Es kommt drauf an, wie du Politik definierst. Also wir hatten jetzt gerade eine Wohnungsnotserie im Blatt mit vielen Fällen, mit Menschen, die erzählen, mit Familien, die da und Studenten und Rentnerinnen, die da schwer zu leiden haben auf der Suche nach der richtigen Wohnung. Das ist natürlich auch Politik. Also wir versuchen Politik immer runterzubrechen in Reportagen und Themen. Und wenn jetzt so viel los ist wie gerade, führen wir halt auch mal ein Interview mit dem Kanzler und im Wahlkampf sprechen wir eh mit allen Kanzlerkandidaten. Ich gebe dir aber recht, das ist eher Kassengift beim Abverkauf, als dass das die Leute am Regal rütteln lässt. Aber wir sagen halt, wir wollen die Sorgen der Leserin, die Fragen dahin bringen, wo Antworten gefunden werden müssen und wo entschieden wird. Und dann sind wir zum Kanzler gefahren und haben die Fragen und Probleme von Leserinnen mitgenommen und ihm die auf den Tisch gelegt.
Zum Kanzler gefahren? Du hast den Kanzler schon öfter, du hast auch Angela Merkel getroffen.
Ja.
Und du hast auch Olaf Scholz. Warst du jetzt das erste Mal bei Scholz im Kanzleramt oder schon warst du da öfter schon?
Wir waren das vorletzte Mal mit ihm rudern. Das war im Wahlkampf, da waren wir in Kleinmachnow. Er ist ja begeisterter Ruderer.
Okay, und jetzt das erste
Mal. Rudern gewesen. Jetzt waren wir bei Scholz das erste Mal im Kanzleramt, genau.
Ich fand das immer interessant, das muss man ja auch, das ist ja auch interessant für die Hörerinnen und Hörer, auch für Leserinnen. Bevor man zu Olaf Scholz kommt, zu einem echten Interview, kommt jemand anders vorher. Hast du den auch gesehen? So ein Mann mit einer kleinen Tasche, vielleicht war der vorher schon da. Auch Olaf Scholz geht in die Maske. Also weil er ahnt, dass er ja fotografiert wird dabei, kommt jemand und er geht in die Maske, wird abgepudert. Da gibt's ja auch einiges abzupudern bei ihm. Mhm. Wird abgepudert und sitzt dann da. Wie hast du ihn erlebt, den Kanzler gerade? Das ist ja interessant, weil alle sich fragen, boah, wenn ich jetzt Kanzler wäre in so einer Situation, wir müssen auch aufpassen, wir zeichnen ja diesen Podcast immer ein bisschen vorher auf. Hoffentlich ist er jetzt noch Kanzler, aber ich gehe mal fest davon aus. Aber wie hast du ihn erlebt angesichts der ganzen schlechten Umfragewerte, seiner schlechten Popularitätswerte? Gut drauf, schlecht drauf, fröhlich?
Also erstmal die Schminkarie habe ich nicht mitgekriegt. Okay. Es kam aber auch direkt der kenianische Präsident raus. Das war der Tag, wo William Ruto da war.
Okay.
Da war er, glaube ich, schon geschminkt.
Wahrscheinlich.
Vorher eine Pressekonferenz. Ich habe ihn als sehr aufgeräumt, sehr freundlich und verblüffenderweise auch fröhlich erlebt. Sogar gekichert.
Und wie fand er das? Weil er mag es ja gern, wenn nicht Journalisten ihm Fragen stellen, sondern wenn Bürger ihm Fragen stellen. Das heißt, du bist bei ihm wahrscheinlich offene Türen eingerannt, als du gesagt hast, ich habe hier Fragen, die kommen von unseren Leserinnen.
Mhm. Ja, ich glaube, es hat ihm gefallen.
Und hat er sie auch beantwortet?
Hat sich bemüht. Also es ist ja schwierig, oft für ein ganz konkretes Problem direkt eine Lösung zu finden. Ja. Er hat uns dann halt immer erzählt, welches Paket gerade auf dem Weg ist, um dieses Problem zu lösen.
Ging es auch um das Thema, das ist ja so ein Lieblingsthema von ihm, Gleichberechtigung. Er hat ja mal über sich gesagt, und das stimmt, glaube ich, auch, er hat das nicht über sich gesagt, es ist über ihn geschrieben worden, dass er der größte Feminist unter den männlichen deutschen Politikern über 60 ist.
Das haben wir diesmal nicht besprochen, okay. Das haben wir beim letzten Mal besprochen. Da hat er erzählt, dass er gerne Königsberger Klopse zu Hause zubereitet und seine Frau da nicht kochen muss.
Und das war für ihn jetzt so, das würde mich jetzt gleich ein bisschen...
Ich weiß nicht genau mehr, in welchem Zusammenhang.
Okay,
aber ich erinnere mich an dieses Zitat.
Aber man weiß ja, dass er, wenn er über seine Frau spricht, dann sagt er in der Regel nicht meine Frau, sondern Britta Ernst. Und wenn sie über ihn spricht, dann sagt sie nicht mein Mann, sondern Olaf Scholz. So ein Interview mit Olaf Scholz auf der Titelseite, ist das aber dann, sagen wir mal, eine Randnotiz?
Ja, das ist mehr ein kleiner Kasten.
So. Und ich frage mich gerade, wo du das sagst, warum führt man diese Interviews eigentlich? Denn wir haben auch die Erfahrung gemacht, man ist dann irgendwie ganz stolz, dass man ein Interview mit dem Kanzler hat und es gehört dazu. Aber das ist ganz große...
Ich glaube, es ist so ein bisschen der Wunsch, der Leserin das Gefühl zu geben. Und das ist ja dann auch so, dass sie gehört wird.
Ja.
Ne? Dass sie mit ihren Problemen da mal hin kann. Und da sind wir dann im Grunde sowas wie der Sprachrohr.
Und dass man natürlich auch schön, es haben ja nicht alle den Kontakt zum Kanzler, also wenn du weißt, deine Marke hat auch den Kontakt zum Kanzler.
Sicher.
Marke ist ein gutes Stichwort. Wir beide haben erlebt, wie diese Springer-Titel, Bild der Frau, Hamburger Abendblatt, Berliner Morgenpost, Hör zu, von Axel Springer an die Funke Mediengruppe verkauft wurden. Das war ein Tag, den du wahrscheinlich auch nicht vergessen wirst.
Ja. Nee, da haben wir abends, glaube ich, noch eine 2 Liter Flasche Rotwein geköpft. In meinem Büro. Das war schon ein Schock.
Das war ein Schock, weil und wir erinnern uns beide an den, wie war der schöne Satz? Also es wurden alle Mitarbeiter.
Vorstand Andreas Wiele sagte allen zusammengerufenen Mitarbeiter, wir haben ein schönes Zuhause für sie gefunden, ein schönes neues Zuhause für sie gefunden. Und heute wissen wir, hat er recht gehabt.
Da hat er recht gehabt. Und damals wurde er ein schönes neues Zuhause gefunden, ich glaube, und dann hat er kurz danach gesagt, ich muss jetzt aber auch gleich los. Und man dachte so, und man hat so gedacht, warte mal ab. Und damals ist er ausgebuht worden, richtig ausgebuht worden. Das sind ja selbstbewusste Leute, die bei euch arbeiten, die bei uns arbeiten. Und im Nachhinein, keine zehn Jahre später, kann man sagen, und schon vorher, da hat er tatsächlich recht gehabt. Ich habe mich nur gefragt, wie war das als als ein Bildtitel. Also ne, Bild klassisch, mhm. Bildzeitung kennt jeder, es gibt Sportbild, es gibt Autobild, es gibt Bild der Frau, als ein Bildtitel aus diesem Umkreis herausgelöst zu werden. War das in irgendeiner Form mal ein Problem?
Natürlich hat man mal drüber nachgedacht und hat im Vorstand auch mal gefragt, was er sich dabei gedacht hat, weil es ja auch immer hieß, wir werden uns niemals von Bild trennen. Ne? Also,
Sprenger hat Bild verkauft, kann man sagen. Genau, so also ein genau. Teil zumindest.
Aber im Wesentlichen habe ich versucht, da das Team zusammenzuhalten, den Fels in der Brandung zu geben und zu gucken, wie wir weiter unsere wunderbare kleine, große Zeitschrift machen können. Und wir hatten auch vorher, haben wir autark gearbeitet. Also es gab keine direkten personellen Verknüpfungen mit der Bildredaktion. Mhm. Bild der Frau war immer eine eigene, eigenständige Redaktion. Wir haben unser eigenes Heft gemacht und da nirgends nachgefragt.
Und ihr seid heute noch da, nicht nur da, sondern wenn ich das so verfolge, manchmal ein bisschen neidisch vom Blick der Zeitung, die Zahlen, die Zeitschriften immer liefern, auch die wirtschaftlichen Erfolge sind also mindestens bemerkenswert, bisschen teilweise erstaunlich und so. Erstaunlich deshalb, weil es ja im Umfeld, auch im direkten Umfeld, Wettbewerbumfeld, auch Zeitschriften gibt, die verschwunden sind. Es gibt so ganze Zeitschriftenverlage, die verschwunden sind. Und dann fragt man, und dann, wenn man dann mit den Kollegen, kann man ja so sagen, von Gruner und Jahr spricht und dann erzählt, was hier so in Sachen Zeitschriften passiert, dann sagen die, das kann ich nicht glauben. So, was machen wir denn da? Also wir nicht, aber was ist denn bei uns anders gelaufen als bei Gruner?
Also ich glaube auf jeden Fall, die Zahlen stimmen, von denen du sprichst. Ja. Über die freuen wir uns auch. Ich kann nicht über das Managementverhalten bei Gruner sprechen, keine Ahnung. Aber wir haben immer an Bild der Frau geglaubt, wir haben immer unsere Hausaufgaben gemacht und sind, glaube ich, der Titel oder die Frauenmedienmarke, die am dichtesten dran ist an der deutschen Frau, der ganz normalen Frau.
Die ganz normale Frau, das heißt die ganz normale Leserin ist dann so, wie die deutsche Frau, also ja. So Mitte, ja, was sind, ist das, Mitte, Anfang
so
60
ziemlich so? Überall, so? Ziemlich überall Durchschnitt, was das Einkommen angeht, was die Lebensform angeht. Und das Alter, willst du wissen, das ist so um die 60. Das ist natürlich soziodemografisch mitgewachsen, ne? Das
klar.
Ist wie bei allen.
Und ist es, ich weiß, du hast es früher mal erzählt, dass das so ein, immer so ein, eigentlich so ein Drei-Generationen-Titel war. Das heißt Oma, Mama, Tochter, das ist so geblieben.
Das ist so geblieben.
Das heißt, wenn die Tochter dann aus dem Haus nimmt, dann entweder geht sie zu Mama und nimmt dann einmal die Woche die Bild der Frau mit oder fängt dann irgendwann selber an zu kaufen?
Das gibt es auch, aber ich glaube, es gibt schon sehr viele, die dann auf Familienbesuch halt das Blatt weiterreichen. Also ich will jetzt nicht die Illusion, dass es wahnsinnig viele 25-Jährige gibt, die freitags in den Supermarkt stürmen, um Bild der Frau zu kaufen, aber sie lesen das Blatt eben, wenn sie es irgendwo sehen und sie kennen es, weil es in der Familie immer dazugehört hat.
Und man kann es ja hochreden, du hast vorhin gesagt, wie viele Leserinnen?
Leserinnen 3,2 Millionen.
Millionen bei einer Auflage von 400.000, das kann jetzt ja jeder mal. 3,2 Millionen durch 400.000.
Fast so bekannt wie Coca-Cola.
es muss ja durch 8 Hände gehen, sozusagen. So eine Zeitung. Mhm. Das ist auch immer, das geht ja fürs Abendblatt genau das Gleiche. Ich habe gesagt, ungefähr 80.000, das ist die Abo-Auflage. Printauflage ungefähr 100.000, aber Leser in Print 580.000. Wir haben uns in der Zwischenzeit mehr oder weniger, spielt Print bei uns, muss man sagen, eine Nebenrolle. Bei euch würde man immer sagen, ist noch die Hauptrolle. Ja. Und wird es auch auf absehbare Zeit bleiben?
Glaube ich schon, kurzfristig, mittelfristig. Also wenn du dir Bild der Frau vorstellst, ist eine große Marke, dann ist das Printmagazin halt so das Mutterschiff, das aber natürlich auch immer mehr Beiboote kriegt. Manche fahren elektrisch, manche sind wendiger, schneller. Wir haben Podcasts, wir haben E-Paper, wir haben Newsletter, wir haben einen großartigen BDFDE-Auftritt, an dem wir natürlich auch die Kollegen in der Redaktion immer weiterarbeiten. Ich glaube schon, dass das Mutterschiff noch eine Weile die größte Bugwelle macht, aber ist alles in Bewegung.
Ja, und bei BDF, da zuckt man sofort, aber es ist tatsächlich, so nennt ihr das tatsächlich, weil man natürlich sofort, wenn man einen Buchstaben austauscht, hat man dann eine andere Konnotation.
Oh Gott, tatsächlich noch nie drüber nach.
Nee. Ich musste gerade an meine Oma denken, die immer stolz sagte, dass sie, ist ein anderes Thema.
Wobei wir BDF auch im Heft und offiziell nie verwenden, ne? Das ist verboten.
Das ist immer Bild der Frau.
Das ist Bild der Frau, genau.
Ich würde gerne nochmal zu dir kommen, weil du hast so viele wunderbare Dinge in dem, zu dir als Person in dem Fragebogen gesagt. Unter anderem, dass du buchstabensüchtig warst, schon relativ früh. Das heißt, du hast gern gelesen oder gern geschrieben?
Beides. Also erst habe ich gern gelesen und dann auch gern geschrieben.
Was geschrieben, also?
Marionettenstücke, die Nachbarskinder zwangsweise mit aufführen mussten. Die haben heute noch Traumata. Flugblätter über Tierschutz. Und dann sehr früh war ich freie Mitarbeiterin für eben jene Nordsee-Zeitung.
Aber du hast ein Theaterstück geschrieben, also hast du aufgeschrieben und bist dann zu den Nachbarskindern gesagt, du spielst den, genau. Du spielst den Kasper und so, okay.
Kam total gut.
Aber haben die dann gemacht?
Teils.
Und dann wurden die Eltern zusammengetrommelt und die haben was aufgeführt.
Die waren eben so gequält.
Regie. Genau.
Regie war
Sandra. Das ist doch cool. Und dann dieses Schreiben. Das Schreiben macht dir großen Spaß. Ja. Und dann ist ja die Frage, bei Chefredakteurinnen schreiben?
Genau, das ist so,
nicht mehr
so, das
viel,
ist so
oder?
Ein bisschen weinendes Auge, das muss man sich halt freischaufeln. Das weißt du am besten, du schreibst ja sogar Bücher, es geht also.
Aber das ist ja so, weil ich ehrlich gesagt, ich habe das ja mal gemacht, weil mir das so einen Spaß macht. Und das, ich fänd es jetzt seltsam, wenn ich mich jetzt sozusagen des eigenen Spaßes berauben würde, indem ich nicht mehr schreibe. Gut, es muss dann andere Leute geben, die das machen, was ich dafür nicht machen kann. Das ist,
genau,
das stimmt so.
Genau, es muss immer Leute geben, die eine Rolle frei halten. Also ich arbeite noch wahnsinnig viel operativ. Bin sicher mehr so eine operative Chefredakteurin als im kaufmännischen Management die Nummer eins. Das heißt, das Redigieren der Artikel anderer Leute macht mir genauso viel Spaß.
Okay.
Das ist ja auch.
Okay, das machst du aber schon noch. Genau, okay. Da gibt's nicht irgendwie, gibt's auch Chefinnen vom Dienst, aber.
Wir haben zum Beispiel keinen Textchef.
Okay.
Sowas gibt's bei uns nicht. Also, das teilen wir uns in der Chefredaktion und das würde ich nicht missen wollen. Auch nicht den wöchentlichen Kommentar, das Editorial, schreiben Newsletter selber, das macht schon.
Ganz sympathisch finde ich, dass du sagst, du bist halt keine der Chefredakteurinnen oder Chefredakteure, die dann zum Kaufmann mutieren. Wobei, das muss man sagen, das ist schon ein Trend, den man beobachten kann.
Ja, ne? Und das ist ja auch ein Talent. Also das gibt sicher Menschen, die da ein bisschen mehr Herz für haben als ich jetzt in Chefredakteursrollen.
Aber ich finde es so manchmal schwierig, wenn ich kenne jetzt auch tatsächlich schon Chefredakteure, Chefredakteurinnen kenne ich nicht. Ich kenne Chefredakteuren, aber ich komme gleich dazu, Chefredakteure, die ich kenne, von denen ich mich nicht erinnern könnte, jemals ein Stück Text gelesen zu haben. Und dann denke ich immer so.
Ach, das finde ich schon schade.
Das ist doch schade, oder?
Ja, also ich finde, als Chefredakteur muss man erstmal die fachliche Kompetenz mitbringen. Das Blatt machen, dazu gehört ja auch. Ich kann schreiben, ich kann Texte beurteilen.
Genau.
Ich weiß, welche Texte funktionieren und welche nicht.
Buchschreiben hast du gerade gesagt. Ist das noch so was, wo du denken könntest, das ja?
Oh ja. Hätte ich schon auch noch richtig Lust. Mehrere. Ich will unbedingt auch einen Hund. Das funktioniert bisher nicht. Höre ja immer neidisch von deinem psychotischen Dackel. Mhm. Ich bin eigentlich Gerätetaucherin. Eine Zeit lang wollte ich mal eine Tauchschule im Indischen Ozean haben. Das passt aber wieder nicht zum Hund. Da werde ich wohl am Ende beim Bücherschreiben landen.
Ist es eigentlich so, das ist ja so ein Thema, was ein rieses Thema ist, was auch bei euch, habe ich gesehen, immer wieder ein Thema ist, die Frage irgendwie, führe ich das richtige Leben? Ist das das Leben? Oder soll ich so leben oder soll ich so leben? Die Suche nach dem richtigen Leben, nach dem Sinn. Da gibt es unglaublich viele Ratgeber, unglaublich viele Romane, die in die Richtung zielen. Hector auf der Suche nach dem Glück und was es da alles da gibt und so. Die, mit denen ich über dich gesprochen habe, sagt, die Frage stellt die sich nicht. Die Frage hat die gar nicht, weil die sagt, die hat genau das Leben, was sie gern hätte.
Wir stellen uns die Frage für Geschichten im Heft natürlich ständig. Ganz viele Neustadtgeschichten. Überhaupt ist es so ein bisschen was vorhin gefragt, welche Geschichten funktionieren und welche nicht. Und ich glaube, was sich so ein bisschen geändert hat, ist, früher haben wir immer gesagt, gute Nachrichten sind keine Nachrichten. Mhm. Das ist heute anders. Ich habe das Gefühl, die Leute wollen Positives, die wollen gut gelaunte Mutmachgeschichten und die erzählen wir auch in Form von vielen Frauen, die Neustart gewagt haben, die gesagt haben, okay, Kinder aus dem Haus oder Scheidung oder Job endlich gekündigt, den ich gehasst habe. Das erzählen wir schon viel. Für mich persönlich, ich komme auch immer auf das Thema bei Vorstellungsgesprächen zum Beispiel, weil du ja schon merkst, dass junge Leute ganz anders arbeiten wollen. So, ne, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, seit Corona noch mal viel mehr. Auch so getrieben von ja ganz anderen Lebensumständen, die Krisen all überall, wie die heute gleich mitbedenken, wenn sie ihre Prioritäten setzen. Nee, das habe ich tatsächlich nicht. So. Und
aber was für ein Glückszustand, oder?
Ja, man ist ganz anders groß geworden. Das ist toll. Also dieses Work, Life, das ist alles live für mich.
Ne? Ist so, aber hast du auch manchmal das Gefühl, so nach dem Motto, mein Gott, und ich würde das auch machen, wenn ich nicht dafür bezahlt werden würde, was man ja nie laut aussprechen darf, weil dann gleich kommt irgendeiner und der gesagt,
sollten wir hier an dieser Stelle wirklich nicht laut aussprechen.
Aber das Gefühl ist manchmal auch bei dir da?
Ja, also ich verdiene gern Geld, aber ich würde jetzt, also ob ich etwas mit vollem Herzen und gut und total motiviert mache, hat nichts damit zu tun, wie viel Geld dafür bezahlt wird. Ja. Also ich würde immer die bestmögliche Geschichte schreiben, die bestmögliche aussuchen. So ist das.
Und du schreibst in dem Fragebogen, das finde ich, und darüber muss ich mit dir unbedingt sprechen, du gehörst zu denen, die bei anderen die Schuhe ausziehen. Und ich muss sagen, ich habe das gerade bei Freunden, die, glaube ich, Wert darauf legen, dass man die Schuhe auszieht. Es gibt ja so Freunde, denen ist das egal, wo du auch merkst, es ist egal. Und dann gibt's Freunde, wo du schon du so reinkommst und siehst, mir stehen schon so viele Schuhe und irgendwie, und die gucken auch so auf die Schuhe. Und du ziehst du automatisch dann, weil ich weiß nicht, wie macht man es eigentlich? Bietest du automatisch immer an, die Schuhe auszuziehen?
Das klingt jetzt irgendwie so furchtbar spießig. Ich guck dir meine Frisur an. Nix ist spießig. Aber ich bin so groß geworden. Bei uns zu Hause war das gang und gäbe. Das habe ich übernommen. Und ich mag Menschen, die sich Gedanken über andere Menschen und auch die Sauberkeit der Häuser machen. Und ja, ich habe auch immer Puschen parat. Also du musst nicht mit kalten Füßen im Winter bei mir durch die Bude.
Und das ist dann tatsächlich bei mir jetzt schon so, wenn ich weiß, wir gehen zu Freunden und dann nehme ich meine Schuhe mit und meine Frau sagt immer, oh, ist das peinlich. Du kommst dann ja rein und sagst, hallo.
Ich finde das fände ich überhaupt nicht peinlich. Fände ich extrem respektvoll und zuvorkommend.
Kann die Leute, ich umarme dann die Freunde immer so mit den Puschen in der Hand. Also Puschen nicht, ich habe so eine alten Birkenstock-Schuhe, weil mir ist extrem schnell kalt an den Füßen. Was für Themen. Weil kalt an den Füßen. Und es ist aber doch unangenehm. Ja, und zu Hause sagst du, möchtest du dann auch, also wenn Leute kommen, dann wissen die, wenn wir bei Sandra, bei den Immos sind,
ja,
dann...
Ja, die bei mir kommen, die wissen das schon, genau. Aber ich mache jetzt nicht Kontrolle an der Haustür, heb mal deine Füße hoch, wie dreckig sind die Schuhe. Wie gesagt, Puschen stehen bereit. Also die meisten sagen automatisch, ich ziehe da mal die Schuhe aus.
Das ist schön. Irgendwie ist es ja auch nett. Man macht das ja auch, glaube ich, nur bei Freunden und sonst. Ich würde bei Fremden, also wenn ich jetzt zum ersten Mal bei jemandem, dann macht man es nicht.
Nein.
Da macht man es geil. Du bist jemand, der sagt, du schreist, du findest Schreien furchtbar für eine Führungskraft. Die, mit denen ich über dich gesprochen habe, sagen, sie haben dich auch noch nie schreien gehört. Mhm. Warum schreist du nicht? Giovanni Di Lorenzo hat mal schön in diesem Podcast gesagt, er schreit nicht, weil das ja eine Form auch ist, in der man die anderen Menschen sehr nah an sich herankommen lässt. Mhm. Weil man ja sehr große Emotionen zeigt. Ich kenne noch jemand anders, der nicht schreit. Also ich schreie auch nicht zum Beispiel. Aber wer auch gar nicht schreit, der mich ein einziges Mal leicht schreien gesehen, ist Olaf Scholz, der sowieso sagt, ich lasse die Emotionen ganz raus.
Genau, so. Der lässt das ja ganz weg.
Raus. Wie ist es bei dir? Bist du einfach so? Bist du einfach eher ein ruhigerer Mensch? Mhm. Ist es bewusst? Warum schreist du nicht? Und was machst du, wenn mal geschrien wird in der Redaktion? Wahrscheinlich wird auch mal in der Redaktion der Bild der Frau geschrien oder nie.
Sehr, sehr selten. Also geschrien glaube ich tatsächlich nicht.
Nicht, okay.
Menschen, die lauter mal sprechen, dann warte ich eine Zeit lang ab und wenn es mich allzu sehr stören sollte, frage ich nach, was es da zu schreien gibt. Aber wir schreien eigentlich nicht. Also wir machen es mehr mit Humor. Also das führt ja auch zu nichts. Das hat ja noch nie zu was geführt, wenn ich jemanden zusammenbrülle. Außer, dass ich mich selber hinterher unkontrolliert und doof fühle.
Genau. Und das ist übrigens der Grund, warum ich aufgehört habe. Ich habe einmal in meinem Leben, in meinem Sportlerleben, jemand anders angeschrien. Und das war mir so unangenehm hinterher, dass ich es nie wieder getan habe. Trotzdem haben es ja Kaskaden von männlichen Chefs insbesondere gemacht, weiblichen wahrscheinlich auch, und gibt es heute immer noch. Das ist so jetzt muss aber mal einer auf den Tisch schauen.
Ich kenne gar keinen, ehrlich gesagt. Kennst du schreiende Chefs?
Ja.
Gut.
Kenne ich. Also auch welche, die aus, also die aus der, also ist aber, das ist immer, finde ich, wenn immer die Frage gestellt wird, sehen Sie sich, ist die Frage auch schon mal gestellt worden? Und ich stelle sie dir jetzt mal, sehen, was du sagst. Sehen Sie sich nach den guten alten Zeiten zurück als Journalistin? Was würdest du darauf antworten?
Das würde ich sehr differenziert beantworten wollen. Ich erinnere mich an die guten alten Zeiten, als jeder, der mir entgegenkam, gequalmt hat und in einem Konferenzraum, das war ja die Hölle für
ganz genau.
Raucher, sehne ich mich kein bisschen nach zurück. Manchmal denke ich, wär die Digitalisierung nicht so weit, ein bisschen weniger E-Mails am Tag hätten was. Ne?
Aber ich sehne mich auch nicht an die Zeiten, wo es dann darum ging, wo dann die Leute durch die Büros gingen und guckten, wer hat wie viele Achsen. Wer hat das größere Büro? Die Fensterachsen.
Ja.
Wann kriege ich den ersten Dienstwagen? Ja.
Aber nach Dienstwagen fragt ja kein Mensch mehr, ne? Auch nicht in Vorstellungsgesprächen. Es geht ja jetzt wirklich um ganz andere Dinge.
Ja, aber deshalb sage ich ja, es sind eigentlich diese Zeiten, von denen getan, die waren vielleicht besser aus Sicht der Unternehmen, weil früher Geld reinkam so schnell, dass du es gar nicht zählen konntest. Das stimmt. Korrekt. Und es war auch so, weil, wie sagte ein Chefredakteur des Abendblatts mal, das Budget ist das, was sie ausgeben. So, das war besser. Aber ansonsten, man muss ja auch sagen, wenn man sich anguckt, die Zeiten, die ich noch erlebt habe, wie Frauen noch, das ist ja nicht lange her, vor 20 Jahren behandelt wurden. Junge Frauen, aber auch junge Männer, das war, also wenn das heute, jeder von denen,
ich habe mal ausgeholfen bei der BZ am Sonntag im Sport und dann am Samstag da gesessen und das Wort darf man gar nicht sagen, das hieß Negern damals. Also du hast halt am Telefon gesessen
und
die Kollegen im Stadion dran gehabt, die dir vom Spiel erzählt haben und du musstest es aufschreiben. Das pure Entsetzen, wenn die merken, da ist eine Frau an der Strippe.
Tatsächlich?
Ja, ja. Also das ist jetzt aber auch schon 20 Jahre her, länger sogar. Aber das war schon bemerkenswert. Das könnte ich mir heute so nicht mehr vorstellen.
Fußball ist aber auch so gefühlt sozusagen eine der allerletzten Bastionen für Männer geblieben. Deshalb spielt der Fußball im Bild der Frau gar keine Rolle?
Ach, gar keine Rolle würde ich nicht sagen. Wir hatten zum Beispiel eine Hamburger Preisträgerin bei der Goldenen Bild der Frau im letzten Jahr, Cordula Rathke, die den ersten FFC Elbinsel Wilhelmsburg erfunden hat. Das ist oder gegründet hat und dort leitet und dort spielen Mädchen aus 30 verschiedenen Nationen gemeinsam Fußball. Also so ein Fußball finde ich großartig, das spielt natürlich eine Rolle. Aber Fußball auf dem Titel vom Bild der Frau, dafür kaufst du ja das Heft nicht. Das
und
erwartest
Sport,
du dann nicht.
Und Sport insgesamt?
Doch, schon. Klar. Aber halt immer über eine bestimmte Geschichte.
Genau, und immer auch dann eher Sachen, die man selber mitmacht, als immer nur zugucken und irgendwie
ja, ich bin also Fan. Ja, also Berichterstattung, ne? Über ein Spiel, das, wenn wir klar. erscheinen, vor 4 Wochen stattgefunden hat, machen wir.
Das muss man ja auch wissen, ne? Das ist interessant. Also eine Zeitung, die ihr fertig produziert habt, erscheint dann wann?
Genau, also wir haben jetzt am Freitag Produktionsschlusstag für die Zeitschrift, die am Freitag darauf erscheint.
Okay, ist eine Woche,
ja. Genau, aber da das ja viele Seiten sind, arbeitest du halt immer schon so 3 Wochen vorher in einem Heft. Und wenn dann Feiertage kommen, müssen wir natürlich auch, kennst du.
Letzte Frage, wie viele Leute sind eigentlich in der Redaktion der Bild der Frau? Man denkt, das ist eine Riesenredaktion.
Nee, ist es nicht. Also es sind... Och, jetzt müsste ich auch lügen. Ich glaube so 36, aber da muss man...
36?
Ja, wir sind deutlich weniger als hier. Aber da muss man wissen, da ist auch noch Teilzeit und Co. dabei. Ne?
36?
Ja, all in.
Ist das bei allen Frauen?
Wie viel hast du denn?
Ah, mehr. Aber wir reden jetzt 36. Reden wir über Menschen oder über Stellen?
Wir reden über Menschen.
Über Menschen. Da sind wir tatsächlich 160. Wir erscheinen aber. Kann man ja auch sagen, wir erscheinen ja auch. Ihr erscheint ja nur einmal die Woche. Wir erscheinen 6-mal die Woche. Kommt hin. Kommt hin. Sandra, vielen Dank, dass du hier warst. Für alle, die das sehen wollen, die Goldene Bild der Frau als Stream auf eurem Portal, auf dem Abendblatt-Portal, auf allen Funke-Portalen.
So ist es.
Genau. Wichtigster Gast, Ehrengast. Wen kann man, sind die Ehrung vornehmen, sind ja immer Prominente. Kann man da schon was verraten?
Genau, das sind immer Überraschungen für die Preisträgerin. Ach so, okay. Auf deren Lieblingspromi, die dann noch irgendwas für die dabei haben. Da kann man noch nicht allzu viel verraten. Es gibt prominente Paten, die Preisträgerinnen und Projekte schon monatelang begleiten, sich da committed haben, auf den Teppich, mit dem wir unterwegs, auf dem roten Teppich stehen, Interviews geben, das Projekt unterstützen. Da ist zum Beispiel aus Hamburg jetzt Olivia Jones dabei. Und da gucken wir halt immer, dass das Projekt zu der Patin, zu der Promi-Patin passt.
Vielen Dank und viel Spaß allen, die das angucken. Und dir, liebe Sandra,
vielen
Dank.
Und wer was spenden möchte, wir haben einen Verein gegründet, Goldene Bild der Frau hilft e.V. Wir sind auf Spenden angewiesen, das wäre schön.
Sehr schön. Vielen Dank.
Danke.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.